Litauen to go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevičiūtė, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labas und herzlich willkommen. In dieser Folge lade ich euch ein, Litauen aus der journalistischen Perspektive anzuschauen. Diesen Blick teilt der deutsche Journalist Markus Novak mit uns mit. Seit 2012 berichtet er aus Litauen für die deutschsprachigen Medien. In diesen fast 10 Jahren ist er viel gereist und viele Litauern und Litauerinnen begegnet. Über die Themen, die Schmerzen, über das deutsche und österreichische Interesse am Land, darüber, was kann man von uns lernen und was Litauen an sich noch Osteuropäisches hat. Es lohnt sich, reinzuhören. Hallo Markus.
Hallo Auste, hi. Lava Diana.
Habe ich dich erwischt? Wahrscheinlich, du sagst, so nennen dich immer die Litauer, oder?
Nein, weil Markus ist ja schon eine quasi Endung, das
Us. Ich würde auch sagen, aber da kommt auf jeden Fall zusätzlich As, oder? Markus.
Ja, genau. Morka, sage ich dann immer, die Karotte, ne?
Mhm. Weil, wenn ich mit dir spreche Deutsch, dann für mich ist klar, du bist Markus. Aber es könnte sein, wenn wir Litauisch reden würden, ich würde wahrscheinlich dich tatsächlich Markus das nennen. Und ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie...
Antpatenka Markutis lieber.
Ah, so niedliche Form.
Genau, wenn dann richtig niedlich, wenn dann richtig Litauisch. Das wird ja überall an jeder Endung, ne? Kennst du ja als Sprachlehrerin besser. Alles wird verniedlicht, angefangen von ja, den Namen über selbst das Bierchen, Alutis und weiß ich nicht, alles Mögliche.
Was für mich das ist Allerwitzigste ist, dass wir Geld auch in niedlichen Form nutzen. Pinigeli, Geldchen.
Aha.
Also wie kann man dann reich werden, wenn man immer Geldchen nimmt, weißt du? Keine Chance. Nur ein bisschen vom Geld, was man bekommt.
Richtig, ja.
Markus, sprichst du Litauisch?
Check, geht so. Also ich lerne noch ein Dauerprojekt. Ich hoffe, wird irgendwann erfolgreich abgeschlossen. genau, so würde ich das beantworten.
Und du berichtest aus Litauen oder über Litauen seit 2012, hast du mir gesagt. Kommt man zurecht ohne Litauisch? Du begegnest bestimmt schon viele Leute in Litauen.
So ist es. Man kommt gut zurecht, indem man auch andere Sprachen kann. Jetzt könnte ich natürlich sagen Russisch und Polnisch. Ich kann Polnisch, deswegen komme ich tatsächlich so in der Umgebung um Vilnius herum gut zurecht. Allerdings ist halt natürlich auch die Lingua Franca in, ich sag mal jetzt, gewissen Bereichen einfach Englisch. Und im politischen Bereich ist es halt Englisch und auch im Alltag ist Englisch eigentlich relativ auf einem relativ guten Niveau. Ich habe sogar den Eindruck, fast besser, als wir hier das in Deutschland beherrschen, kommt man zurecht. Aber klar, ich probiere auch immer, und das ist dann auch eine schöne Lektion für mich, auf Litauisch mit den Leuten zu sprechen oder zumindest auf der Straße, wenn man so eine Umfrage macht, hier und da was zu fragen. Das funktioniert auch immer wieder oder immer besser.
Oh, das war, ich denke, sehr gemein von mir. Wahrscheinlich kam jetzt ein bisschen diese litauische Lehrerin mit dem Zeigefinger. Und dann kannst du Litauisch oder nicht? Obwohl ich wollte eigentlich dich, ich habe so viele Fragen, weil du bist als Journalist, du berichtest aus Litauen. Und das interessiert mich, diese Perspektive. Wie siehst du Litauen als Journalist? Und meine Frage nun, wenn man aus Litauen berichtet, muss man in Litauen leben, wohnen oder ist das so aus der Perspektive, aus der weiteren Perspektive, aus dem Ferne, sieht man besser?
Also grundsätzlich würde ich sagen, als Journalist ist es schon sicher besser, im Auge des Geschehens zu sein, in Anführungszeichen. Aber ja, es ist auch so eine Sache, was man berichtet und wie oft natürlich. Litauen ist halt auch nicht jeden Tag in den deutschen Medien. Ich handhabe das so, dass ich wochenweise da bin zurzeit, aber auch ja, ein Stück weit auch dort gelebt habe. Dann war das natürlich auch eine andere Herangehensweise. Letztendlich merke ich auch, wenn man eben vor Ort ist, dann ist man unmittelbar da dran, an den Themen, an den Menschen. Ich mag jetzt auch gerade, ich musste viele Interviews jetzt einfach über Zoom führen. Gut, In der Pandemie wäre das häufig auch über Zoom gegangen, aber normalerweise trifft man sich dann eben draußen oder mit Maske zu einem Gespräch. Und so eine sozusagen berichtenshaft, also so einen ganz klassischen Bericht kann man durchaus, denke ich, aus der Entfernung machen. Also Agenturen arbeiten ja nur vom Schreibtisch aus letztlich und Korrespondenten auch. Aber wenn ich jetzt eine Reportage machen will, und das habe ich jetzt im Sommer mehrere große Reportagen gemacht, über die zum Beispiel Flüchtlingsproblematik mit den belarussischen Flüchtlingen oder jetzt mit den Migranten, die hier rüberkommen, dann bin ich an die Grenze gefahren. Das geht nicht vom Schreibtisch. Das geht weder vom Schreibtisch in Vilnius, noch geht das vom Schreibtisch in Berlin noch schlechter. Also da muss man einfach hingehen, hinfahren, ja.
Aus Litauen zu berichten, kann ich mir so vorstellen, gleich ist es gleich wie nicht so viel zu tun zu haben, oder? Weil ich vermute, das ist so, genau. Das ist ein zu kleines Land und dann muss man wahrscheinlich viel mehr Länder bedienen können.
Ja, leider dieser Logik zufolge, wenn man danach leben würde, würde man auch nicht leben, weil man muss ja sich auch davon irgendwie ernähren. Klar, es ist ein anderer Fokus, es passiert nicht so viel für den deutschen Leser, Zuhörer oder Zuschauer, dass man sozusagen ständig das Ganze vor Augen haben muss und irgendwie ständig darüber berichtet, das ist richtig. Aber gerade als bestes Beispiel, als diese Ryanair-Maschine entführt wurde und dann gelandet ist in Minsk, dann hat bei mir wirklich das Telefon nicht aufgehört zu klingeln. Und ich habe innerhalb von einer Woche, ich glaube, 10 oder 12 Berichte gemacht für deutschsprachige Medien von Österreich und Deutschland. Von daher, also wenn so Katastrophen passieren, leider gucken natürlich alle drauf. Ansonsten ist es natürlich nicht, ja, ich meine, das sind 3 Millionen Einwohner, die in Litauen wohnen, die haben mehr in Berlin letztlich. Das muss man ja auch einfach in Relation sehen. Mhm.
Aber gleichzeitig, dann bist du sozusagen eine Exotik, der sozusagen berichtet aus kleinem Land. Oder machst du das nur aus Litauen? Machst du vielleicht auch baltische Länder, andere baltische Länder? Oder du hast gesagt, du kannst Polnisch und auch aus Polen?
Ja, also mittlerweile ist es tatsächlich so, es machen ja viele Journalisten, dass man dann einfach Ausland so insgesamt betrachtet und immer wieder andere Länder bereist, um von dort von Recherchereisen was zu machen. Das habe ich jetzt in der Slowakei zum Beispiel, war ich eine Woche Mitte August und habe dann eben mehrere Beiträge zugemacht. Und das handhabe ich auch mit anderen Ländern so, dass ich manchmal für eine Woche demnächst in die Ukraine fliege und dann daraus Reportagen mache. Das ist auch so, das ist richtig. Polen gehört auch so ein bisschen zu meinem Fokus. Aber man hat dennoch also eine gewisse Region, auf die man sich sozusagen doch bezieht oder fokussiert. Und das ist bei mir eher Osteuropa, als es eben der Westen wäre. Also ich bin auch schon mal auf Aufträge oder zu Aufträgen nach Zentralamerika geflogen, mehrfach. Ja. Aber das war eher die Ausnahme als die Regel. Die Regel ist eher ostelbisch, ostwärts tatsächlich.
Welche deutschsprachige Länder haben am meisten Interesse in Litauen, wenn wir beim Litauen bleiben?
Ja, wir haben ja nur 3, 4 genau. Deutschsprachige Länder.
Genau, und welches Land? Österreich, Deutschland, Schweiz? Die Schweiz?
Also es kommt aber echt tatsächlich aufs Thema an. Ich würde das jetzt nicht so qualifizieren, quantifizieren wollen, weil es tatsächlich einfach aufs Thema drauf ankommt. Es gibt natürlich, wenn auch vor Jahren gab es ja diese Geschichte, dass ein österreichischer Bürger, der involviert war, nie umgekehrt, das war ja diese Geschichte, dass jemand, der an diesem 13. Januar beteiligt war, verhaftet wurde auf dem Flughafen in Wien. Und klar gucken da die Österreicher stärker drauf als die Schweizer oder die Deutschen. Und umgekehrt ist eben, wenn jetzt die Bundeswehr, die ja in Rukla stationiert ist, dann natürlich, als man da hingegangen ist, natürlich drauf geschaut hat oder als es da gewisse Schwierigkeiten gab, die es ja vor einigen Wochen, Monaten gab, das ist für die Österreicher natürlich nicht so interessant, klar.
Okay. Also kann man nicht so wirklich sagen, das ist so nach Österreich, weil ich habe auf deiner Facebook-Seite gesehen, am meisten hast du so österreichische Seiten gepostet, ja. Deswegen dachte ich, vielleicht sagst du Österreich.
Ja, das liegt daran, dass tatsächlich, hängt ein bisschen auch damit zusammen, inwieweit die Medien oder was sie für ein Programm anbieten. Und nicht jedes Radio, nicht jede Welle hat ja eine Auslandssendung letztendlich. Und im WDR gab es zum Beispiel früher schöne Auslandssendungen, Europamagazine, die wurden dann etwas zusammengestrichen, in anderen deutschen Medien auch. Und der ORF hat zum Beispiel auch sowas. Und deswegen kann man da immer wieder, und da guckt der Kollege auch immer wieder, dass er eben aus Osteuropa was hat und nicht, wie man sehr häufig einfach in den deutschen Medien einfach diese Westorientierung mit ja, Frankreich, Italien vielleicht und irgendwie USA hauptsächlich, dass es ausgewogen ist. Und das hängt damit auch zusammen, wer in der Redaktion arbeitet, wenn jemand irgendwie selber mal Osteuropa-Erfahrung hatte, weil er selber ja auch mal Korrespondent war in Moskau. Das ist jetzt auch der Fall bei Deutschlandfunk, dass der ehemalige Moskau-Korrespondent mittlerweile in Deutschland wieder ist. Und da merkt man, die Gewichtung ändert sich ein wenig, dass man auch weiter nach Osten schaut und nicht nur eben nach Westen.
Findest du schade, dass so viele Sendungen gestrichen sind, was Osteuropa geht? Oder findest du, es reicht so viel, wie es du produzierst?
Nee, das ist natürlich schade. Ganz klar, es gibt ja auch immer wieder, wenn es dazu kommt, dass man am Programm spart, ja auch Proteste von Seiten der Journalisten, als auch der Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer das macht. Aber letztlich ist es halt das Geld, was dann irgendwie den Sendern fehlt. Zum Teil auch die Zuschauer, Zuhörer, weil das natürlich Themen sind, die jetzt ja nicht diejenigen sind, wo man die meisten Einschaltquoten hat. Wenn es nach mir ginge, ich würde ja neue Redaktionen öffnen, wo man eben noch nur nach Osteuropa schaut. Die gibt es aber auch zum Teil. Ja. Da gibt es ja auch schöne neue Sachen oder neue seit einigen Jahren, wo man eben ja sozusagen Ostblogger hat zum Beispiel, die dann eben aus den Ländern berichten und auch auf sowas schauen.
Wo denn? Im Fernsehen oder?
Ach, so ja, MDR zum Beispiel hat das. Genau.
Ah, okay.
Wobei der MDR, der hat ja dann so eine Verknüpfung. Die haben einen Blog, die haben Artikel, die haben ein Radioformat und die haben auch ein Fernsehfenster. Und die kann man eben aus dem Osten bedienen. Und da sind eigentlich fast alle Länder dabei und darunter. Hm.
Wie kam bei dir die Interesse an Litauen?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, so ungefähr, durch Zufall. Ich hatte einen Auftrag da für ein Länderheft, für ein Hilfswerk, mit dem ich zusammenarbeite, dass ich Projekte abfahre und so ein Länderheft für die erstelle. Und wie das halt so ist, verliebt man sich in das Land und die Leute. Und irgendwann sind die Leute nicht mehr da, aber das Land ist immer noch da und man bleibt einfach am Ball. Und so war das bei mir und das ist, glaube ich, ganz häufig bei Menschen. Bei vielen, die verlassen auch das Land und die verändern den Fokus wieder. Bei mir war das, glaube ich, doch mehr als jetzt erst recht und bin dabei geblieben.
Du berichtest am meisten über, wie ich verstehe, die politischen Sachen. Oder berichtest du auch die anderen, bedienst du auch die anderen Bereiche? Was ist dein Schwerpunkt oder Fokus?
Ja, ursprünglich war das mehr Kultur und so bunte Themen. Und Politik ist es mehr geworden, weil einfach es schwieriger wird, so ganz bunte Themen da unterzubringen. Und bei vielen politischen Dingen in Litauen habe ich so den Eindruck, schwingt ja noch viel anderes mit, dass man so die gesellschaftlichen Themen miterklärt. Also dieses ganz klassische, weiß ich nicht, Präsident trifft Premier, das gibt es halt gar nicht so im deutschen Radio, wenn das in Litauen passiert, außer man kann damit dieses und jenes erklären. Das ist ganz häufig so. Die Diskussion um Vergangenheit, zum Beispiel in Litauen, spielt ja irgendwie eine Rolle. Und das war so immer meine Herangehensweise an Kultur oder an geschichtliche Themen. Ich habe alle möglichen Sachen schon mal gemacht.
Aber worüber würdest du am liebsten berichten, wenn du sagst, Markus, du, bitte, mach ein Thema, die Hauptsache aus Litauen.
Oh, Backe, das ist natürlich eine Frage, die...
Ach so, ich müsste dir vorher sagen, oder?
Die muss man vorbereiten. Ich glaube, das Problem ist, letztlich berichtet man ja auch über das, was man auch selber möchte, ein Stück weit. Also ich interessiere mich auch schon dafür, was ich mache. Das ist jetzt nicht so, dass man alles, oder nicht nur Mann, sondern ich jetzt in meinem Fall, dass ich das nur als Auftrag sehe, sondern... tatsächlich nach Themen suche, die mich interessieren und ich weiß aber auch gleichzeitig, dass die sozusagen den Hörer und auch den Redakteur, der das abnimmt und so weiter interessieren. Das muss halt schon ein Stück weit zusammenspielen. Deswegen ist eine Frage, nach so einem ganz offenen Thema, ich würde sagen, ja, irgendwas noch mehr an irgendwie die Wurzeln der Gesellschaft zu gehen. Und da so eine längere Reportage zu machen, fand ich spannend. Und jetzt eben nicht der Aufhänger, weiß ich nicht, Lukaschenko öffnet die Grenzen, also machen wir jetzt was über die Migration in Litauen, sondern man schaut auch so da drauf in der Breite, die halt auch interessant wäre. Und das wäre, glaube ich, spannend, ja.
Was war deine spannendste Geschichte oder Reportage, die du erlebt hast in Litauen?
Ja, das ist schwer auch zu gewichten, glaube ich. Also einmal fand ich schön, bin ich innerhalb von wenigen Tagen, also ich glaube von Dienstag bis Donnerstag, schnell nach Litauen geflogen, als Litauen 100-Jähriges gefeiert hat, um ein kleines Feature zu machen über das heutige Litauen, und habe dann irgendwie über von Popstars oder Rockstars, die damals auch schon bei der Singenden Revolution dabei waren, über ja, Politik oder Politiker und Aktivisten von einst und so weiter getroffen, und das so wirklich innerhalb von wenigen Tagen zusammengepackt in die Geschichte. Das fand ich ganz nett. Ansonsten, also ich finde es auch. Vor einigen Jahren bin ich dann auch mal nach Rukla gefahren zum Beispiel, um mir das auch mal anzuschauen. Und klar, man wird dann irgendwie so offiziell durchgeführt. Man darf natürlich nicht überall ein Foto machen. Die wollen das ja nicht und so weiter. Aber trotzdem, man geht dann halt raus und spricht dann mit den Menschen, was die denn davon halten. Das finde ich halt eben auch so von den Menschen, direkt an den Menschen. Also man hat einmal die Informationen von sozusagen der offiziellen Seite, aber auch eben der Menschen am Rand, oder nicht am Rand, sondern eben der Ortsbevölkerung. Das finde ich ist interessant eben.
Rukla ist doch so Flüchtlingslager, kann man so sagen, oder Institution oder.
Ja, so. Aber ich war da gerade, vor Jahren war das noch nicht der Fall. Da war noch sozusagen nur die Bundeswehr und andere NATO-Truppen. Das war nur als Beispiel einfach genannt. Klar, es gibt diese Flüchtlingslager ja, also in Pabradev war ich mal in einem drin, das war aber auch schon einige Jahre her, oder jetzt vor kurzem in Rudeninkai, das war jetzt in dieser sozusagen Migrationswelle, wenn man das so bezeichnen möchte, vor einigen Wochen.
Und die skurrilste Geschichte, gab es sowas, die du als Journalist erlebt hast?
Ja, ich fand, also einmal durch Zufall war ich, glaube irgendwie taumelnd aus der Kneipe, wenn man das so sagen darf hier, hatte ich irgendwann an einem Donnerstag, konnte ich mich dann im Nachhinein erinnern, da war irgendwie so ein Pärchen und das hatte getanzt zu irgendjemandem, der auf dem Akkordeon gespielt hat. Und das Ganze war auf diesem kleinen Platz vor der Katharinenkirche. Und dann dachte ich mir so, wie kam das dazu, und habe das dann so ein bisschen gegoogelt, und nach irgendeiner Zeit kam ich dann auf eine Seite und habe festgestellt, das ist wohl offensichtlich das ist tatsächlich so gewesen, dass es ein Verein ist, der sich einmal in der Woche trifft und die tanzen traditionelle Volkslieder in Litauen auf diesem kleinen Platz. So, und dann habe ich das auch rausgefunden, und dann hat das irgendwie vergessen, und irgendwann hatte ich mich mit denen verabredet, habe mir das angeguckt und habe darüber eben auch so ein kleines Radio-Feature gemacht, das dann in einigen Sendern gewesen ist. Es gab dann, also ist auch die Frage, wieso interessiert das den deutschen Hörer, aber es gab irgendwie den Tag des Tanzes, und dann sagte man hier, weiß ich nicht, beim Deutschlandfunk, können wir ja mal bringen, wieso nicht? Und das ist aber auch schon Jahre her, und irgendwann habe ich das dem ZDF vorgeschlagen, ob wir das nicht auch mal machen wollen. Und zack, das Team war irgendwie ein paar Tage später da, und wir haben das Ganze nochmal aufgerollt für das Fernsehen. Also es ist so eine sehr, ich sag mal, nischige Geschichte, aber man kann damit eben auch viel transportieren über diese. Es gibt es mittlerweile natürlich auch in anderen Städten, aber es ist mir noch nicht so aufgefallen, dass noch jemand in der Nacht irgendwie zur Akkordeonmusik irgendwie noch so zwei, drei Pärchen miteinander tanzen.
Aber ich höre das zum ersten Mal, das ist auch für mich sehr spannend, habe ich nie gesehen, nie gehört, ja. Oder niemand hat mir erzählt.
Schick dir gerne den Link.
Bitte, das ist wirklich spannend.
Ja, also das, und das, wie gesagt, das ist auch so mir gar nicht erstmal aufgefallen, erst als ich dann hinterher so, das ist schon irgendwie seltsam, dass man sowas sieht und dann durch Googlen, durch Recherchieren, ja, das ist ja echt so ein Verein, die kümmern sich darum und da sind auch tatsächlich, war da auch eine Professorin dahinter, die dann sagt, ja, uns ist das wichtig, dass wir durch Volkstanz ein Stück weit auch unsere Nationalität oder unsere Kultur bewahren. Und einen O-Ton hatte ich dann von einer der Teilnehmerinnen, die wirklich gesagt hat, ich fliege demnächst wieder zurück nach Irland, wo ich arbeite, aber mir ist es auch wichtig, hierher zu kommen, um so ein bisschen diese litauische Luft und Kultur zu atmen, ein Stück weit. Also ja, schön. Also haben wir hier nicht und umso interessanter ist es, wenn man das dort beiläufig sieht.
Wie siehst du als Journalist, welche Themen so in generell beschäftigen die Litauer?
Ja, also ich, ich glaube, dass wir können einfach letztlich gucken, was gerade auf den
also nicht die neuesten. Vielleicht gibt es sowas, weißt du was, wo du merkst, diese Themen liegen in der Luft, egal ist das 90er, 2000er oder 2021. Ist das so, wo du, okay, du kannst nicht vergleichen wahrscheinlich diese drei Jahrzehnten, aber so ungefähr in deiner Zeit.
Also natürlich sind das immer Autounfälle, die irgendwo passieren, die sind ganz häufig in den Medien. Dann die Katzen, die vom Baum runtergeholt werden von der Feuerwehr. Nein, Scherz beiseite, klar, das sind...
Also auf jeden Fall, aber du hast recht. Ich denke, Markus, guckst du Nachrichten, litauische Nachrichten?
Ja, klar, auch wegen der Sprache zum Beispiel.
Genau, okay, in dem Nationalsender gibt es nicht, aber in dem privaten Sender Nachrichten, wo gibt es noch ein extra Teil in den Nachrichten, wo spricht man nur über die Kriminalgeschehen und extra Moderator. Ich finde das so absurd, so absurd. Ja. Aber genau, es gibt es in Litauen sowas und ich finde unglaublich, das macht so ein bisschen... Und er hat die beste Zeit, ganz am Schluss der Sendung.
Ja, dann bleiben alle dran. Ne? Bis dahin. Ja. Nein, ich denke tatsächlich, es ist, um mal wieder ernsthaft zu werden, es ist ganz häufig eben schon noch geschichtliche Themen, wenn es eben auch um Russland geht, ganz stark. Dieses Narrativ wird weiterhin noch bedient, ein Stück weit. Klar, gut, Sport. Ich scrolle jetzt ein bisschen noch nebenbei auf einer Nachrichtenseite, was da noch tatsächlich ist. Jetzt ist natürlich Corona ganz stark, ist klar. Oh
genau,
ist
das klar. Ist schon klar, das beschäftigt die ganze Welt. Aber ich meine sowas, wo du sagst, das sind sehr litauische oder sehr typisch für Litauen. Weißt du, Corona ist schon was typisch, jetzt nicht typisch, sondern beschäftigt die ganze Welt.
Nee, also ich, also hauptsächlich natürlich, das gut, jetzt mit Belarus natürlich, dass man da natürlich momentan sehr stark drauf schaut. Es ist der Nachbar. Die Entwicklung dort ist eher kritisch zu sehen. Da natürlich durch die belarussische Community, die in Litauen lebt. Jetzt ist natürlich auch ganz stark das Migrationsthema, dass man hier natürlich aus der Ferne jetzt nicht so unmittelbar dran hat oder drauf hat. Aber so grundsätzlich ist alles so, glaube ich, dieses schwierige Thema mit Russland, mit auch historischen Schwierigkeiten und Sachen mit, die da sich einfach durchziehen ein Stück weit. Aber ansonsten, ich muss auch sagen, dass auf den ersten Blick ist das nicht komplett anders wie in Deutschland. Also wir haben auch in Deutschland einfach Boulevard in den Nachrichten oder in den Mainstream-Medien letztlich oder wie man das auch bezeichnen möchte. Das ist nicht völlig anders wie in Litauen. Letztlich, also den Menschen interessiert nun mal einfach, ist diese Neugierde, ne? Also das, wir haben in der Journalistenschule immer den klassischen Satz gehört, es ist nicht interessant, wenn der Hund den Mann beißt, aber wenn der Mann den Hund beißt. Also dieses skurrile, dann natürlich Menschen, die man kennt und dann sind es halt Promis, die dann die Leute interessieren, Kinder, Katzen, diese Geschichten, die man heute jetzt irgendwie auch während der Arbeit noch klickt, wahrscheinlich auf irgendwelchen YouTube-Videos. Da ist man halt in Litauen nicht wirklich einzigartig in dem Fall, wenn man das so möchte. Aber ja, dass man so Kriminalstatistiken und diese Geschichten macht, das haben wir in anderen Ländern, zu meinem Eindruck, weniger, das stimmt.
Okay, dann gut, dann bestätigst du meine Theorie. Ich dachte, ich kann nur vergleichen Deutschland und Litauen, da, wo ich am meisten gewohnt habe oder am längsten. Ja, und wie meinst du, hast du schon herausbekommen in diesen Jahren, gibt es Themen, die Litauer nicht mögen oder diese Themen schmerzen oder am liebsten nicht sprechen und du sagst, ich kann das nicht nachvollziehen. Also, okay, nachvollziehen kann man, aber man sagt, lass uns trotzdem darüber reden. Gibt es sowas?
Ja, eben ganz klar Geschichte. Das ist so ein Thema, was ja, wo man einfach sehr viel Fingerspitzengefühl haben muss. Und die Frage eben, was zwischen letztlich 39, 40 und 44 auch passiert ist und auch hinterher passiert ist, Kollaboration als ein Stichwort. Ja, es ist aber wiederum interessant, weil das natürlich so spannungsbeladen ist und eben auch spannungsbeladen ist, weil es zumindest mich interessiert und man da auch viel an der Gesellschaft auch erklären kann. Ne? Also auch von damals und heute, wieso man eben noch dran ist und wieso man da jetzt einen gewissen Mantel des Schweigens überdeckt ein Stück weit. Also es sind jetzt keine Tabuthemen, weil über die redet man schon, aber nicht alltäglich. Und ich meine, wenn man durchs Straßenbild geht oder das Straßenbild in Vilnius sieht, da ist irgendwie, vorletztes Jahr gab es eine Serie zu den diesen Waldbrüdern, also letztlich den Partisanen, und dann war in jeder Straßenecke irgendwie ein Partisanenbild drauf und das war schon anders, um das so zu sagen, als dass man so aus Deutschland kennt, das würden wir halt nicht machen. Aber klar, die deutsche Geschichte hat natürlich ihre eigenen Schattenseiten.
Und was nervt dich an Litauen?
Zeichnen wir noch auf, oder?
Oh, ich finde das so spannend, weißt du. Natürlich frage ich später, und was schätzt du? Aber das ist so, weißt du, so dieses Loben. Und dann, ich will so was Gewürziges hören.
Ja, was Würziges. Also ich stelle fest, man ist schon, man mag das Attribut Osteuropa in Litauen nicht, aber man ist doch einfach Osteuropa, was von der Mentalität.
Oh nein, das mag ich jetzt, ja. Mag ich auch nicht.
Aber jetzt in dem Sinne, also ich finde, viele Attribute an Osteuropa sind eigentlich gut. Also zum Beispiel eben eine gewisse Flexibilität oder Spontanität ist an sich, kann von Vorteil sein. Das merke ich eben, wenn ich auch in meiner Arbeit, kam das ein paar Mal vor, dass ich das Außenministerium angefragt habe wegen eines kurzen Kommentars und dann hieß es, kommen Sie einfach mittags vorbei, da können Sie mit dem Minister Kaffee trinken. Das kann man in Deutschland so nicht haben. Egal, welchen Namen man hat sozusagen und welcher Sender hinter einem steht oder Medium. Aber ich meine, wenn man durch Vilnius fährt oder geht, Vilnius ist, glaube ich, schon der sehr, sehr besonders, dann habe ich so das Gefühl, die Dichte an SUVs, an insbesondere deutschen großen Autos, ist einfach nochmal größer, höher und wie auch immer, wie in Stuttgart oder Berlin oder Frankfurt oder wo auch immer, also oder wie bei dir in Hamburg. Also das ist schon extrem, dass die Leute halt sehr viel Wert auf sowas zum Beispiel legen. Zum Beispiel, das würde ich jetzt als Attribut sehen. Und dann ist es tatsächlich so, was damit zusammenhängt. Ich fahre Fahrrad in Vilnius und das ist echt, dass man da einfach aufpassen muss. Die Straßen sind nicht dafür ausgebaut. Die Leute fahren wie die Wilden leider, merken Fahrradfahrer überhaupt nicht, wollen sie nicht sehen, glaube ich. Und eben, weil man so ein Riesenauto hat, sieht man die auch nicht. Und das ist tatsächlich so, dass man einfach schwitzt und dann Angstschweiß eher als...
Genau, und dann bekommt man das Gefühl, ich muss auch das dickste Auto und größte Auto kaufen, damit ich zeigen
das
kann,
wer hat tatsächlich jetzt zu sagen. Das ist tatsächlich so, wobei ich fand es eindringlich, ich habe mich mal mit Freunden unterhalten, die selber auch Experts sind in Vilnius und die meinten, also ich meine, ja, die kaufen sich ein Auto, meine ich so, ja, was wollt ihr da? Ja, irgendwie das Größte, was es gibt, weil einfach die Straßen entsprechend nicht gut sind und eben um einfach, weil alle so ein Großes haben, nicht im Sinne von, um auch anzugeben, sondern einfach aus Sicherheitsaspekten. Wenn man einen Unfall hat mit einem SUV, hat man, weiß ich nicht, einen gebrochenen Daumen, aber einen Unfall mit so einem Kleinwagen, ja.
Ich habe ganz lange gearbeitet in einer Hilfsorganisation und dann, also ich wohne schon in Litauen schon seit 11 Jahren nicht mehr. Und Genau, du begleitest die Leute, die bringen Hilfstransport aus Deutschland nach Litauen. Litauen braucht Hilfe. Und dann bringst du die in die Altstadt. Natürlich, du willst die Altstadt zeigen und dann genießen und schaut dir, wie schön die Stadt ist. Und wir sehen die dicksten, die teuersten Autos. Und die sagen, aber dann braucht ja keine Hilfe.
Ja.
Und dann, das ist so, genau, das ist so nicht verwirrend, aber wie sagt man das? Das ist so ein falsches Bild. Man denkt, dass alle haben nur solche Autos. Was für die vielleicht, ich würde behaupten, dass es nur in den Großstädten eher das oder vor allem in Vilnius als in so in der Tiefe in Litauen.
Ja, also genau, meine Aussage fehlt noch, in meiner Aussage fehlt noch der zweite Teil, nämlich, dass man auf den deutschen Autobahnen sehr häufig eben große Sattelschlepper-Sattelzüge sieht mit kaputten Autos, also mit Autos nach Unfällen und die alle halt nach Litauen oder halt nach Polen und Litauen fahren und da natürlich repariert werden und dann weiterfahren dort. Also es ist ja auch vielleicht irgendwas Gutes, dass man das ja irgendwie jetzt nicht. Alles Neuwagen, die damit sozusagen dann durch Vilnius rasen und eben diese großen Autos sind. Aber also letztlich, was ich damit sagen will, ist eher, man schaut eben darauf, dass das Auto einfach von außen groß und wie auch immer ist, aber was dann innen ist, und das sind ja häufig auch, gab es ja auch viel Diskussion darum, wir führen in Deutschland ja Umweltzonen ein und die Diskussion um Euro 6 bei Diesel und so weiter und die alten, in Anführungszeichen, Stinker fahren ja in Osteuropa oder in Afrika und so weiter ja weiter, weil die werden ja nach weiter verkauft wird einfach letztlich. Und viele schwärmen von Vilnius, der grünen Lunge. Ich finde die Luft nicht viel besser als in Berlin, wenn ich da bin, um ehrlich zu sein. Und insbesondere im Winter merkt man das, dass ein gewisser Smog da ist. Und ich habe noch ehrlich gesagt keine Smogzahlen oder wie auch immer Kennzahlen dazu gesehen in Vilnius. Wird gar nicht gemessen, interessanterweise. Die Polen sind da schon weiter. Die Polen sind aber auch so weiter, dass die Städte so versmoggt sind, dass. Ja, also die geben das doch an, aber und sagen zum Teil, ihr geht mit Maske raus.
Und was kann man von Litauen lernen? Vor allem zum Beispiel sagen wir, was könnte Deutschland von Litauen lernen?
Die Sprache natürlich.
Das gefällt mir.
Ja, doch sehr vieles. Eben, wie schon angesprochen, die Spontanität und Flexibilität. Das ist was, was ich da echt schätze und was schön ist. Eine gewisse Gastfreundschaft, die immer wieder auch angesprochen wird, glaube ich, von vielen Leuten, die allerdings auch nicht per se da ist. Ich merke, man muss selber sozusagen auch was geben, damit man was auch zurückbekommt.
Aber ist das nicht in Deutschland so? Sind die Deutschen nicht gastfreundlich? Inwiefern sind die gastfreundlicher Litauer?
Ja, eben, das ist die Frage, inwiefern, genau. Also dieses klassische, in Osteuropa sind alle gastfreundlich, wie man immer so gesagt hat, finde ich. Würde ich ein bisschen relativieren, weil man auch etwas investieren muss, in Anführungszeichen. Also man muss halt auch was, ja, nehmen wir mal an, auch was mitbringen irgendwo hin, wenn man irgendwo hingeht. Und das finde ich auch ganz schön. Wenn Litauer irgendwo hingehen, bringen sie immer was mit. Wenn der Deutsche irgendwo eingeladen wird, dann kommt er und fragt als erstes, kriege ich ein Glas Wasser? Und das hat was. Man braucht zwar nicht immer diese Geschenke, die man dann bekommt, aber in der Regel ist es ja was irgendwie Kleines oder Schokottis oder irgend sowas. Von daher ist das ganz schön, also so als ja, Tradition oder
Verstehe.
als im Grundgedanken. Was kann man noch lernen?
Ach, es reicht, muss man nicht. Muss man
Findest
sagen.
du? Also man könnte vieles natürlich da noch anführen. Ich glaube, der
Aber
litauische Humor ist auch ganz gut. Der,
oh,
dieses,
ich finde auch.
dieses, doch, ne, man macht über sich, man macht sich selbst über sich selbst lustig so
Ja.
und über auch die sozusagen die eigene Art, imperfekt zu sein. Und das hat man in Deutschland zwar auch eine gewisse eigene Ironie, aber eher so hochnäsiger. Und in Litauen finde ich das sehr, sehr schön. Und ja, und also ja, ohne Grund war das so, dass ich dann irgendwie, als ich ein paar Worte Litauisch lernen konnte, erstmal die ganzen Meme-Seiten durchgeguckt habe und guckt habe, was kann ich verstehen endlich von dem Ganzen, weil es halt schon auch manchmal bitter süß ist, aber immer auch auf einem schönen, sagen auch, ja, ein Stück weit intellektuellen Niveau. Da gibt
Ja,
es ja
das
viele, ne? Meme-Seiten, die man ja hier und da folgen kann und das macht schon Spaß, viel mehr, finde ich, als so das klassisch Deutsche, was. Ja.
Ja, also Humor finde ich auch. Das ist genau. Hier machen wir Punkt bei dieser Antwort, weil finde ich sehr gut. Und jetzt die letzte Frage. Markus, kennst du Litauen und Litauer gut genug?
Gut genug wozu, wofür,
Wo du
weswegen
sagst, ich verstehe
oder
schon,
zu gut?
ich verstehe schon dieses Land, wie es tickt, weißt du, damit du so sagen kannst.
Ja, also ich war tatsächlich, glaube ich, in fast allen Ortschaften über, weiß ich nicht, 1000 Einwohner, habe ich so das Gefühl.
Wenn du warst in meiner Heimatstadt, das heißt, du warst überall.
Wo war das?
Nojoja Kmane.
No blamba. Wo ist das denn? Also das jetzt muss ich mich outen, offensichtlich war ich doch noch nicht überall.
Also, genau, das ist im Norden, so direkt an der lettischen Grenze hinter Schule.
Ah, okay, aber das scheint
nicht so der Grenze. Und ich nenne das litauisches Wolfsburg. Also kam erstmal Zementwerk und dann kam die Stadt.
Okay, ich dachte, also da kamen jetzt auch Autos aus.
Nein.
Und genau, nach der dem Städtenamen nach, ist es ja irgendwie Neugründung. Mhm. Ja, nee, aber genau, das ist die Ecke um Cholet, war ich auch, glaube ich, 3-4 Mal, aber die kenne ich tatsächlich jetzt noch nicht so gut. Die ist ja auch weiter weg von Vilnius, muss man ja auch sagen. Man kommt da jetzt ohne Auto nicht so dolle gut hin.
Das ist alles in Ordnung. Die Leute in Vilnius vor allem oder generell in Litauen, wenn fragt man, da kannst du auch noch die Antwort bekommen, ich weiß es nicht, wo es liegt.
Von ja, daher
ist es
alles
in Ordnung.
Ich frage mindestens nach, wo es liegt.
Also, alles in Ordnung. Ich wollte nur wieder Witz sagen. Aber trotzdem, weißt du, kannst du schon sagen, ich weiß, wie Litauen tickt?
Ich würde mir nicht anmaßen, das zu sagen über generell etwas oder über jemanden oder auch über die deutsche Seele in Anführungszeichen. Aber klar, man hat so gewisse Tendenzen, die man hier und da sieht. Das heißt Tendenzen. Also man, glaube ich, je mehr Menschen man trifft, je mehr man sich reinliest und auch die Sprache lernen, ist ja auch sehr wichtig, um dann auch zu lesen, Literatur und so weiter. Oder auch Volkstänze selber zu tanzen. Das haben wir auch im Sprachkurs gemacht zum Teil.
Wirklich? Wie schön.
Ja, sicher.
Wow, das ist gut. Das ist so ein Nachteil von Zoom. Ich würde das auch machen mit meinen Schülern.
Gut, da würde ich wieder sagen, dass mein Niveau wieder so schlecht ist, dass ich das nicht nachtanzen kann. Nein, aber um auf die Frage wieder zurückzukommen, klar kriegt man dann so ein gewisses Gesamtbild, aber ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich kenne das jetzt so gut, dass ich das jetzt abhacken kann. Klar, es gibt so gewisse Dinge, dass man so ein bisschen im Schubladen denken, so oh, typisch Litauer, oder aber auch gleich bei vielen Dingen, oh Gott, typisch Deutsch. Passiert auch mal, ja, so im eigenen Kopf, dass man die Schubladen hier und da aufmacht. Mhm.
Wie würdest du dann mit einem Satz Litauen beschreiben?
Ein langer Satz müsste das werden.
Ohne Nebensätze. Würde
okay.
Ich schaffen?
Du weißt ja, das Deutsche ist voller Nebensätze. Ja, das ist eine spannende Sache, weil man das ja auch als Journalist immer wieder hat. Und ich weiß, es gab ja auch vor einigen Jahren einen Protestbrief der drei Botschafter aus Lettland, Estland und Litauen an deutsche Medien, dass man bitte nicht mehr das Attribut postsowjetisch für Litauen nutzt, weil man nie sozusagen zur Sowjetunion gehört hat, sondern gegen den eigenen Willen. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist es so, dass man einfach der Leser ein bisschen auch verstehen muss, wo liegt eigentlich Litauen? Und da ist das Attribut dann vielleicht einfach auch in jedem Kopf klar, okay, das hatte nun mal einfach diese Verbindung zu Moskau und zu dieser Diktatur. Von daher, ja, ich denke auch immer wieder nach als Journalist, wie man es umschreibt und wie man es bezeichnet, dass man auch mal nutzt die Baltenrepublik, die größte der drei Baltenrepubliken, die, ja, post-sowjetische, was nutzt man da noch für Dinge? Also das alles schon gehabt oder wie du fast vorher gesagt hast, die Italiener des Baltikums oder was war das? Deswegen fällt mir das schwer, jetzt auf Anhieb das in einem Satz zu beschreiben, weil man, glaube ich, einfach auch das dem Land nicht gerecht wird, wenn man das jetzt auf eins runterbricht. Wenn man sagt, wenn man jetzt nur unterstreicht die schöne Natur, dann würde man vielleicht nicht die Innovationskraft in Anführungszeichen der Litauer damit unterstreichen. Und das fällt dann einem doch schwer, sich da festzulegen.
So ist das Litauen sozusagen, vielfältig und
überraschend toll. Vielleicht trifft es das ganz gut, genau. Ja, es ist tatsächlich so, dass man ja irgendwie sehr häufig auf Natur und so weiter irgendwie das hinarbeitet und unterstreicht, auch touristisch und so. Aber das ist ja noch mehr. Es ist einfach, klar, die Dörfer, Städte, die sind so, wie sie sind, mit nicht so der mittelalterlichen Historie, die man halt vielleicht hier im westlichen Europa hat. Aber die Städte bieten auch, meinetwegen auch Kaunas, mit sehr viel auch modernistischer Architektur wunderbar Spannendes. Also das ist eben auch Vielfältigkeit. Also eigentlich deine Zuschreibung, aber ich würde mich unterschreiben.
Okay, sehr gut. Das gefällt mir. Also ich denke, ich bin beeinflusst. Zu dieser Antwort kam ich beeinflusst von deinen Antworten. Und,
weil ich nicht auf den Punkt kommen konnte, genau.
Ich habe dir geholfen oder Zusammenfassung gemacht. Markus, labai ačiū.
Ačiū jums. Ačiū tau.
Ačiū tau. Genau, für diesen kleinen Exkurs oder Reise nach Litauen. Und
Nera uška, buvo malonu. War sehr freundlich, sehr nett, sehr schön.
Wenn ihr das nächste Mal einen Bericht aus Litauen seht, hört oder liest, achtet bitte darauf, wer der Autor ist. Vielleicht ist es er, Markus Novak. In 2 Wochen kommt wieder eine neue Folge. Bis dahin, bleibt neugierig.